Wie überführt man einen Mörder? Warum werden Menschen zu Tätern? Und welche Abgründe können in jedem von uns stecken? Im Sterncrime-Podcast Spurensuche erzählen Ermittler und Spezialisten über ihre spannendsten Fälle und die Herausforderungen ihres Berufes.
Liebe HörerInnen, vorab ein Hinweis in eigener Sache. Der Deutsche Podcastpreis wird wieder vergeben und wenn euch unser Podcast gefällt, dann stimmt doch gern für Spurensuche ab unter deutscher-podcastpreis.de unter der Kategorie Spannung. In der heutigen Folge geht es um eine ältere Dame, die man die Schwarze Witwe nannte, wie die Spinne, die ihre eigenen Männchen tötet. Es geht um Elfriede Blauensteiner, eine der berüchtigsten Mörderinnen der österreichischen Kriminalgeschichte. Sie hat mindestens 3 Menschen, wahrscheinlich sogar 5, umgebracht, indem sie ihnen stetig Medikamente verabreichte und sie mit versteckten Foltermethoden auf perfide Art und Weise krank machte. So kam sie zu Geld, das sie dann im Casino verspielte. Ich bin Bernd Volland von Stern Crime und spreche diesmal mit einer Fachfrau, die eben dieser schwarzen Witwe stundenlang gegenüber saß, um zu verstehen, was in ihr vorging. Ich spreche mit der bekannten Wiener Gerichtspsychiaterin Sigrun Rosmanit. Ich sitze für die heutige Aufnahme in einer Praxis in Wien und mir gegenüber sitzt eine Frau, die zu den renommiertesten GerichtspsychiaterInnen im deutschsprachigen Raum zählt. Sie hat mehr als 40 Jahre Erfahrung als Psychiaterin und mehr als 27 Jahre als Strafgerichtsgutachterin. Es ist Dr. Sigrun Rosmanit. Hallo Frau Dr. Rosmanit.
Hallo.
Wir sitzen hier eben auch in Ihrer Praxis, in der Sie auch therapeutisch arbeiten. In welchen Bereichen therapieren Sie?
Ich bin psychiatrisch und psychotherapeutisch tätig, aber ich therapiere nicht Straftäter und Straftäterinnen, die begutachte ich nur. Bin aber auch Neurologin, also Ärztin von meiner Ausbildung her.
Ja, ich habe auf Ihrer Homepage gelesen, dass Sie auch Paartherapie machen.
Ja,
also Sie haben ein breites Spektrum. Sind Sie da eher eine Exotin in der Forensikerbranche? Weil ich weiß also, viele, die arbeiten dann ja auch in der Forensik, das heißt in forensischen Einrichtungen mit Straftätern und Straftäterinnen. Sind Sie da eine Exotin?
Ich glaube, für die heutige Zeit bin ich eine Exotin, aber für früher ist es einfach ganz selbstverständlich gewesen, dass man ein breites Spektrum hat. Ich habe auch nicht primär die forensische Psychiatrie mehr gewählt, sondern eigentlich die klinische Psychiatrie und Psychotherapie. Und bin dann erst zufällig, könnte man sagen, über einen Fall einer Frau in die Forensik gestolpert, weil ich gemeint habe, ich kann das eigentlich besser als die anderen, die dieses Gutachten gemacht haben. Das war vielleicht in manchen Aspekten richtig, in anderen eine maßlose Selbstüberschätzung, will ich rückblickend sagen.
Aber oft ein Weg zum Erfolg.
Ja.
Man kann es auch Mut nennen. Ja. Was war das für ein Fall? Wie kam es dazu?
Ich bin auch tätig in den Unfallspitälern der AOVA, auch schon seit mehr als 30 Jahren. Das sind die Allgemeine Unfallversicherungsanstalt. Und habe dort eine Frau als Psychiaterin betreuen müssen, die ihre Kinder aus dem 2., 4. Stock geworfen hat und die tot waren, am Asphalt aufgeklatscht sind, während sie auf ein Auto gefallen ist. Sie ist nachgesprungen. Das heißt, eine Mutter, die getötet hat. Und ich war die Erste, die ihr diese Botschaft überbringen hat müssen. Sie hat keine Erinnerung an die Tat mehr gehabt. Und ich habe sie betreut und sie ist auch begutachtet worden von Kollegen damals. Und diese Kollegen haben diese Frau als zurechnungsfähig im Tatzeitpunkt erachtet. Ich würde das übrigens heute genauso sehen. Damals als behandelnde Ärztin in der Nähe zu ihr habe ich mir gedacht, wie man so daneben etwas beurteilen kann. Die war doch sicher nicht zurechnungsfähig. Und damals 3 kleine Kinder habe ich mir gedacht, das könnte ich nebenbei noch machen ein bisschen. Ja? Und so bin ich in die forensische Psychiatrie hineingekommen.
Nicht zu Ihrem Schaden.
Nein.
Sie haben einige prominente Fälle behandelt und über einen Ihrer prominentesten wollen wir eben heute sprechen. Es gibt ein ikonisches Bild von der Frau, über die wir sprechen wollen. Ich habe es auch mitgebracht, aber wahrscheinlich haben Sie es sowieso im Gedächtnis. Das Bild zeigt eine Dame, Mitte 60, getönte Brille, blondiertes, gut zurechtgeföhntes Haar in einem Kostüm mit weißer Bluse, so eine mütterliche Figur auch betont, steht eng umringt von Pressefotografen und Gendarmen, von Polizisten in einem Gerichtssaal und hält zwischen Zeigefinger und Daumen ein kleines goldenes Kruzifix in die Höhe. So als wolle sie Vampire verjagen. Sie waren damals ja noch nicht direkt in den Fall involviert, aber wahrscheinlich erinnern Sie sich noch an dieses Bild, als es durch die Presse ging.
Es war der Prozess in Krems, der erste Prozess. Und dazu hat sie ja vermittelt, ich wasche meine Hände in Unschuld. Ja, das war, ist durch die Medien gegangen. Sie war nicht nur sozusagen mit der weißen Bluse mütterlich, sie war eine fesche Erscheinung. Das war ja auch ein maßgeblicher Grund, dass sie relativ rasch ihre Opfer gefunden, ihre männlichen Opfer gefunden hat. Aber sie hatte ja auch weibliche Opfer oder ein weibliches Opfer zumindest hat man angeklagt und deswegen ist sie auch verurteilt worden.
Ja, genau. Der Prozess fand im Jahr 1997 statt. Die Frau, um die es geht, die heißt Elfriede Blauensteiner. Und sie stand damals vor Gericht, weil sie den 77-jährigen Pensionär Alois Pichler ermordet haben sollte. Sie war mit dem Mann nur 2 Monate vor seinem Tod durch eine Kontaktanzeige zusammengekommen, hatte ihn in dessen Haus in der Nähe von Wien gepflegt, mit der Folge, dass es diesem Mann, von dem eigentlich alle Nachbarn sagten, er sei pumperlgesund gewesen oder pumperlgesund, wie man glaube ich in Österreich sagt, dass es diesem Mann dann sehr bald sehr schlecht ging und dann bald schon im November 1995 war er dann auch tot und das schöne Haus fiel Elfriede Blauensteiner zu. Ein enterbter Neffe informierte die Polizei und die hörte dann Blauensteiners Gespräch mit einem Anwalt ab, die dann sehr deutlich darum zu gehen schien, wie sie diesen Herrn Alois Pichler zu Tode gepflegt hat und wie der Anwalt ihr half, Eigentumsdokumente zu ihren Gunsten zu verfassen. In der Leiche des besagten Pensionärs wurden dann auffällige Medikamentenrückstände gefunden und es stellte sich heraus, dass mehrere Personen in ihrem Umfeld unter dubiosen Umständen gestorben waren. Die Frau Blauensteiner gestand dann weitere 4 Morde und auch, dass sie noch zusätzlich einem Mann beim Suizid geholfen haben soll. Und die Morde waren einmal an ihrem zweiten Ehemann, an einer Nachbarin und 2 anderen Männern, deren Pflege sie übernommen hatte. Die Männer hatte sie dann auch über Kontaktanzeigen kennengelernt und das Geld, das sie den Opfern abgeluchst hatte, verspielte sie vor allem in Casinos. Sie soll insgesamt, wird geschätzt, auf diese Art und Weise 18 Millionen Schilling seinerzeit bekommen haben. Das ist umgerechnet heute, also wenn man die Inflation auch einrechnet, sind das 2,5 Millionen Euro ungefähr. Sie gestand, zog das Geständnis dann aber zurück und dann kam es eben zu diesem publikumswirksamen ersten Prozess 1997, wo sie dann zu lebenslanger Haft wegen des Mordes an Alois Pichler verurteilt wurde. Ja, und 4 Jahre später durften Sie dann ganz persönlich diese Person kennenlernen. Wie kam es dazu?
Ich glaube, es wäre ja gar nicht nötig gewesen, nochmals einen Prozess hier zu machen, weil in Österreich gibt es ja nicht wie in Amerika 2x lebenslänglich oder 3x lebenslänglich. Aber sie hat natürlich in ihrer Wichtigtuerei einen Fehler gemacht. Sie hat nämlich laut Hals herausposaunt, dass sie noch einmal so einen lieben Menschen wie ihren Fritzerl, ihr letztes Opfer, kennenlernen möchte und hat eigentlich gerechnet, dass sie wegen ihres guten Verhaltens in der Strafvollzugsanstalt vorzeitig entlassen werden könnte. Und hat dann auch gesagt, sie möchte wieder heiraten. Und da hat man einfach Angst gehabt, dass diese Frau weiter diese Mordserie fortsetzt und hat ja noch einmal einen Prozess gemacht, damit sie nicht mehr aus der Haft vorzeitig entlassen werden kann. Damit ist das dann aufgehoben gewesen.
Also man hat sie wegen Alois Pichler einmal verurteilt, man hatte aber eigentlich schon auf dem Schirm, dass ihr Geständnis ziemlich wahr war und dass sie durchaus 4 weitere Personen ermordet hat. Aber diese Fälle hat man erstmal ruhen lassen, weil die auch schwerer aufzulösen waren. Und dann alarmiert hat man gesagt, oh, jetzt sollten wir sie doch nochmal vor Gericht stellen. Und da hat man sie dann hinzugezogen.
Ja, da war ich dann die Gerichtsgutachterin zur Beurteilung der Voraussetzungen, Österreich heißt das Zurechnungsunfähigkeit. Das heißt, liegt hier eine Geisteskrankheit vor, eine schwere psychische Störung, liegt hier sowas wie eine rechtsrelevante, könnte man sagen, bedeutende Intelligenzminderung vor, dass jemand nicht mehr weiß, was richtig und was falsch ist, oder eine schwere Berauschung. Alles war ja im Vorhinein eigentlich schon klar, dass das nicht der Fall sein kann. Weil für unsere Beurteilung ist ja nicht die Diagnose wichtig, sondern wozu ist der Einzelne fähig? Und die Daten, die sie gesetzt hat, sind ja sehr komplex und differenziert. Die hat ja die Gerichtsmediziner an und über ihre Grenzen gebracht, damit die überhaupt nachweisen können, was sie gemacht hat.
Das war eine sehr, sehr perfide Vorgehensweise.
Und sie hat ja noch im großen Schwurgerichtssaal in Wien dem Gerichtsmediziner vor laufender Kamera und vor sämtlichen Journalisten der Welt gesagt, ja, der Herr Professor hat sich ja mit mir habilitiert. Damit hat sie gemeint, dass erst er und andere dort eine Nachweismethode für das Antidiabetikum, also das Mittel gegen die Zuckerkrankheit Euglucon, finden haben müssen. Und das hat gestimmt.
Wie genau ging es Ihnen vor?
Naja, sie hat Erfahrungen gesammelt bei einem befreundeten Ehepaar, wo sie aber auch tätig war in der Aushilfe. Das waren die Familie Reindl, von denen man ja auch annimmt, dass sie die zu Tode gebracht hat. Aber das war eigentlich beim Prozess nicht Thema. Und da hat sie festgestellt, offenbar, wenn man Euglucon gibt und vorher nicht zu viel zu essen, dann sinkt das Bewusstsein und dann bekommen die Leute eine Unterzuckerung und werden bewusstseinsgetrübt. Das hat sie sehr genau wahrgenommen und hat das auch ausgetestet. Man nimmt ja auch an, dass sie ihren zweiten Ehemann, den Blauensteiner, auch gewissermaßen ins Jenseits befördert hat und dem auch das gegeben hat. Und sie war jemand, der hat sehr gut praktische Erfahrungen verwerten können. Die hat aus ihren Beobachtungen gelernt und hat eben dann festgestellt, wenn ich denen das gebe, dann kommen die in einen komatösen Zustand und dann kommt jetzt die nächste Charge, könnte man sagen schon. Dann hat sie eisgekühlte Tücher, die sie vorher in das Tiefkühlfach gelegt hat, diesen Personen aufgelegt und hat das Fenster aufgemacht. Das heißt, sie hat also künstlich sozusagen, aber sehr geschickt, eine schwere Unterkühlung herbeigeführt, das zu einer Lungenentzündung geführt hat und hat dann gewissermaßen die Personen ins Spital noch bringen lassen. Dort hat man überhaupt keinen Verdacht geschöpft, natürlich, ja, weil die sind einfach in einem schwerst kranken, besterbenden Zustand gekommen. Und manchmal schon davor hat sie einfach den Notarzt gerufen und hat einfach vermittelt, er kriegt so schwer Luft oder ist schon im Koma. Und ja, dann hat man ihr vermittelt, ja, er ist schwer krank, aber man hat nicht den Blick darauf gehabt, nicht? Also so hat sie das schrittweise entwickelt. Beim ersten Fall, beim Bichler, glaube ich mich zu erinnern, das habe ich nicht begutachtet, aber das glaube ich mich zu erinnern, hat sie Anafranil verwendet. Das ist ein Antidepressivum.
Also der erste Fall ist der erste Fall, für den sie verurteilt wurde, aber ihr letzter Mord.
Ja, war mit einem Antidepressivum, das sie aufdosiert hat. Und das hat sie dann in Kombination mit diesen sogenannten Frischluftkuren gemacht. Ja. Das heißt, die Leute haben dann nicht mehr mitbekommen, dass sie die Fenster aufreißt, dass es eiskalt ist, dass sie die eisgekühlten, gefrorenen Tücher auf der Brust hat und dass das natürlich ganz klar in eine schrittweise, in eine tödliche Unterkühlung hineinläuft.
Also das ist auch, wenn man, sie läuft jetzt generell unter der Rubrik Giftmörderin, ja. Aber das Giftmörderin klingt ja dann so nach irgendwie Zyankali drin oder und er stirbt dramatisch mit Schaum vorm Mund und so, sondern sie hat das ja wirklich sehr, also dieses Euglucon ist ja auch, wenn ich es richtig verstanden habe, ist ein Medikament, das gibt man Zuckerkranken, ja, um den Blutzuckerspiegel, der dort dann zu hoch ist, zu senken. Wenn ich es aber einem Gesunden gebe oder auch einem Zuckerkranken zu viel gebe, dann geht es zu weit runter und das führt dann zu Ohnmachtszuständen und auf Dauer geht es wahnsinnig an die Substanz.
Ja, und vor allem, wenn Sie ihm etwas geben, gewissermaßen in einer höheren Dosis auch. Nicht? Mir gegenüber hat sie das ja gerechtfertigt, weil man hat ja, um mich einen Gedankensprung zu machen, man hat dann schrittweise, man hat zunächst beim Pichler gar nicht festgestellt, woran der gestorben ist. Der war tot und das war keine Todesursache. Und erst schrittweise hat man festgestellt, dass der eine Substanz in erhöhter Art und Weise, nämlich die Substanz des Anafranil, in sich hat. Bei den anderen hat sie ja nicht Anafranil genommen, sondern eben dieses Euglucon, was Zuckerkranke nehmen, und hat dann mir gegenüber auch gesagt, na ja, sie hat das gegeben, weil sie hat gemerkt, dass dann der andere vermehrt Appetit bekommt. Und sie wollte ja gut nähren und pflegen. Das war ja so dieser Vorwand, nicht? Dass sie gut nährt und pflegt, natürlich auf der anderen Seite die Leute durch ihr Nähren und Pflegen zu Tode bringt, nicht? Und das hat sie eigentlich immer vorgebracht, dass man ja ihr anlastet, sie hätte mit Euglucon getötet, aber sie wollte ja nur helfen. Man hat allerdings nie gewusst, woher sie diese Euglucon hat. Einerseits hat sie dem Gerichtsmediziner vermittelt, sie wäre selber zuckerkrank, was der spielend widerlegt hat. Dann hat sie vermittelt, dass irgendeiner die Zucker-Antidiabetika seiner verstorbenen Frau genommen hat, versehentlich offenbar, wie man dann festgestellt schon hat, dass das Euglucon im Körper vermehrt vorhanden war. Also der Nachweis an der Leiche ist ja gelungen. Und sie hat, das war ihre Kunst, sie hat jedem was anderes erzählt. Und hat das so leicht und so spannend gemacht, dass selbst ich, wo ich routiniert schon war, ich war keine Anfängerpsychiaterin, habe mir beim ersten Gespräch in der Untersuchungszelle des Landesgerichtes für Strafsachen Wien das erste Mal nach 2 Stunden auf die Uhr geschaut und habe festgestellt, dass ich nichts von dem in Erfahrung gebracht habe, was ich eigentlich für meine Untersuchung gebraucht habe, aber fasziniert war von diesem Erzählstil. Sie hat aus ihrem Leben erzählt, sie hat von ihren Männern erzählt, sie hat von allem erzählt. Ich habe das, damals hat man das noch dürfen, mit Einverständnis auf Tonband aufnehmen, ich bin davor gesessen, war gespannt, gebannt und habe allmählich dann, ich habe ja 4 Tage mit ihr gesprochen, habe einfach mehr strukturiert eingreifen müssen, weil ich auch ihrer Faszination sonst erlegen wäre, wie sie alles bringt und was sie erzählt. Sie hat alles sehr glaubwürdig gebracht, nicht?
Aber sie hat die Gesprächsführung dann eigentlich Ihnen dann sofort aus den Händen
ja,
genommen?
Ja, sofort die Kontrolle und hat mir auch, und das hat sie auch mit dem Gerichtsmediziner gemacht, hat sofort zu mir gesagt, also sie freut sich so sehr, endlich von einer Frau begutachtet zu werden. Und ich kann mich darauf verlassen, ich werde die Erste sein, der sie die Wahrheit sagt. Natürlich, was ist passiert? Sie hat mir, wie allen anderen, einen Bären aufgebunden, aber in sehr charmanter Art und Weise. Und hat nichts und schon gar nichts preisgegeben. Weil dieses Geständnis, das sie gemacht hat und auch die Angaben, die sie einer Zellengenossin gemacht hat, von der sie vermittelt hat, dass sie diese eiskalten Tücher auflegt, die hat sie alle widerrufen. Da von der Polizei ist sie genötigt worden und sie hätte das nie gesagt, weil sie war das nicht und so weiter. Also sie hat unglaublich lange, 4 Tage sind für eine Untersuchung ja nicht ganz kurz, ist sie diese 4 Tage, hat sie unglaublich gut die Kontenance gehalten und hat auch gezeigt, dass sie eine fantastische Stresstoleranz hat. Das muss man ja haben, nicht? Also auch während dieses Prozesses und während des ersten und des zweiten Prozesses und auch während dieser unzähligen Einvernahmen, sie ist einfach souverän geblieben. Das ist für jemanden, der wahrscheinlich vorher noch nie mit der Polizei so zu tun gehabt hat, wohl eine Sensation, nicht? Sie war einfach nicht nervös.
Wie ist das generell, wenn Sie eigentlich als Gutachterin reingehen? Wie werden Sie dort empfangen?
Unterschiedlich.
Also Sie sind ja einerseits, also bei Blauenstein haben wir das ja auch, jemand, der sich für mich interessiert. Gut, das ist dann auch manipulativ. Oh, Sie sind aber was ganz Besonderes und habe ich Sie jetzt schon ins Herz geschlossen.
Genau. Aber
andererseits sind Sie ja auch durchaus eine Bedrohung für die Leute, weil die sagen, okay, die nimmt mich jetzt auseinander und das wird dann vor Gericht nochmal gewürdigt. Wie ist das?
Aber in Österreich, also wir haben ja die Pflicht, die Personen, die wir untersuchen, auch zu fragen, ob sie überhaupt bereit dazu sind. In Österreich und auch in Deutschland ist es ja möglich, das abzulehnen. Und es ist unterschiedlich, je nach Persönlichkeit und je nach Situation. Es gibt manche Untersuchungen, die einfach ein Abfragen sind, weil keine Stimmung und keine Beziehung entsteht. Wenn Sie aber mit jemandem als Gutachterin intensiv sich beschäftigen, besteht irgendwann eine Beziehung. Und das hat Vor- und Nachteile. Der größte Nachteil, und das sage ich bewusst so, ist, dass in dieser Situation plötzlich zum Beispiel die Beschuldigte so ein Vertrauensverhältnis aufbaut zu Ihnen, dass sie Ihnen etwas sagt, was sie dem Gericht und der Polizei noch nie gesagt hat und sich selbst damit in Schwierigkeiten bringt. Das ist für mich immer der schwierigste Punkt. Da bremse ich immer, damit nicht ich diejenige bin, die etwas herauslockt, was dem anderen zu Schaden kommt, was immer der andere gemacht hat. Ja? Ich gehe immer neugierig hinein. Das ist mein größter Trumpf, dass ich einfach gespannt bin. Ich erinnere mich dann immer an meine Kindheit und Jugend, wo ich Hörspiele gehört habe, so wie heute die Podcasts, die Zuhörer hören, wer ist der Täter? Und das hat mich wahnsinnig fasziniert. Da war so ein kleines Transistorradio und das fällt mir immer ein, wenn ich in eine Untersuchungszelle gehe. Und da bin ich davor gesessen und da war 45 Minuten, die Melodie habe ich noch heute im Kopf, wer ist der Täter? Und im entscheidendsten Moment ist es abgedreht worden, die Musik ist gekommen, die Auflösung erfahren Sie nächste Woche. Und die ganze Woche habe ich geknobelt, wer könnte das sein? Und wenn ich jetzt in die Untersuchungszelle gehe, dann bin ja von meiner Ausbildung auch psychotherapeutisch sehr umfassend ausgebildet. Ich verlasse mich auf mich selbst, was ich spüre oft.
Intuition.
Ja, ich verlasse mich auf meine Intuition, ich verlasse mich auf die Stimmung, aber nicht nur, weil Intuition ist gut, aber allein zu wenig. Ich frage natürlich fachlich, explorativ diverse Details und schaue auch und spüre, wie das Gegenüber reagiert. Und das ist in manchen Fällen, bin ich eine Belästigung, in manchen Fällen eine Bedrohung, weil ich natürlich Sachen nachfrage, die ein Richter nicht nachfragt, nicht? Und da kommt es dann immer darauf an, dass man eine gute Balance findet, dass man überhaupt einen Draht zum anderen findet. Und andere sind dankbar. Das habe ich auch schon erlebt. Sie sind die Erste, wo ich das Gefühl habe, dass sie mich verstehen. Und es ist wesentlich, dass ich für mich unvoreingenommen einfach hineingehe und spüre, ich bin mein bestes Diagnostikum. Fachlich ausgerüstet, mit Kriterien, mit vieler Erfahrung, mit einem sozusagen Sensor des Spürens und beides zusammen, forensische Kriterienkataloge und vieljährige Erfahrung, begegnen sich dann zusammen mit dem Gegenüber, dass ich dann eine Beurteilung bekomme, die ja nicht unglaublich schwierig ist, zum Beispiel im Falle Blauensteiner. Wenn jemand so differenziert vorgeht, kann man schon im Vorhinein viel ausschließen. Ob sie das wirklich war oder nicht,
also
hat mich…
Also die Frage der Schuldfähigkeit, ob sie da
bei
Sinnen war.
Das muss ich natürlich machen und muss ich auch eruieren und muss das alles auch gewissermaßen festhalten. Daher war das früher gang und gäbe, dass man das auch aufnimmt auf Tonband. Und jetzt, ich diktiere das vor den Beschuldigten oder vor den Verdächtigen manchmal und sie korrigieren mich oder eben nicht, damit sie hören, was ich diktiere. Aber im Falle von Blauensteiner war mir wesentlich, diese Frau zu erfassen. Und da habe ich gemerkt, und das hat mich relativ rasch eigentlich fasziniert, wie sie manipulativ vorgeht, ohne dass es der andere merkt. auch wenn ich eine Fachfrau bin.
Also Sie als Profi haben sich auf Deutsch gesagt 2 Stunden lang zutexten lassen, ohne es zu merken, dass da jemand mit Ihnen sie jetzt komplett in den Wald führt.
So ist es, ja. Also ich habe das gut verwerten können, aber ich habe es eigentlich nicht gebraucht. Sie hat erzählt, ich weiß nicht von was allem. Und dann, als ich sie dann unterbrochen habe und ein bisschen gelenkt habe, dann ist es leichter. Oder sie hat zum Beispiel sich beschwert, dass die Zellen hier in Wien, sie war ja in einem anderen Strafhaus, so schmutzig sind oder dass am Morgen einer der Begutachtungen war, in der Nacht ist eine neue Insassin gekommen, die sich gefürchtet hätte, das dumme Ding, hat sie gesagt, die sich gefürchtet hätte, dass sie, die Blauensteiner, sie vergiftet. Wie kann man nur so deppert sein, hat sie gesagt, nicht? Also auch das im Brustton der Überzeugung. Und ich habe mir gedacht, naja, so fern liegt es ja nicht, aber es ist halt eine falsche Opfereinschätzung von dieser jungen Frau, die in diese Zelle kommt, nicht? Oder sie hat zu mir gesagt, zum Beispiel, auch so manipulativ, na, heute sind sie aber so blass, haben sie schlecht geschlafen. Ich hoffe, eine schöne Nacht gehabt.
Okay.
Also ein bisschen übergriffig, anzüglich sofort. Ja. Oder sie sind irgendwie zu dünn, sie müssen mehr essen. Ich hätte sie gut bekocht, auch makaber für eine Giftmörderin, ja, dass die Gutachterin bekochen will, nicht? Also da hat es diverse so Szenen gegeben, sind mir dann im Gerichtssaal am Kopf gefallen, weil ich habe sie natürlich gefragt, wie wollen sie mich denn bekochen? Und weil ich wollte ein bisschen wissen, wie sie Opfer bekocht hat. Und da hat sie mir das erzählt, dass sie einen überbackenen Grießbrei gemacht hat und dass die Opfer das so gern gehabt haben und so viel gegessen haben. Und da hat sie mir erzählt, wie sie das macht. Habe ich das zu Hause nachgekocht, okay, bei meinen Kindern, nicht? Und so Geschichten im Gerichtssaal hat sie gesagt,
ich bin Kinder, eine... Hat es den Kindern geschmeckt?
Sehr gut, heute machen die das noch.
Ja.
Wunderbar. Sie war eine tolle Köchin. Giftmörderinnen sind oft
nur
gute
mit Gesicherten.
Köchinnen. Und im Schwurgerichtssaal hat sie dann öffentlich verkündet, meine Gutachten sind so schlecht wie meine Küche, weil kochen kann ich gar nichts. Weiß gar nicht, wie sie auf die Idee gekommen ist, aber... Das ist etwas typisch Psychopathisches.
Da kommt ja die Strafe dann auf einmal vor Gericht.
Ja, gar nicht die Strafe nur, sondern zuerst bringt sie etwas vor, bietet was an, was einem nachher fast zum Verhängnis wird. Ja? Also sie taucht einen ein und sie hat mein Gutachten, was sie sehr genau gekannt hat, zerlegt und hat dann gleich das mit dem Kochen in Verbindung gebracht, um mich schlecht zu machen. Haben viele im Gerichtssaal gelacht, aber ein Hauch ist hängen geblieben.
Aha.
Das war ihre Geschicklichkeit, nicht?
Wie bereiten Sie sich auf so eine Begutachtung vor? Haben Sie sich vorher schon ein bisschen mit der Biografie auseinandergesetzt? Und ja, was kann man zur Biografie dieser Frau sagen?
Ja, ich bereite mich so vor, dass ich... Also ich habe viele Experimente im Rahmen meiner Gutachtertätigkeit gemacht. Ich habe manchmal schon mich gar nicht vorbereitet, weil ich wissen wollte, welchen Eindruck bekomme ich. Und ich bin das erste Mal manchmal schon bewusst unvorbereitet hingegangen, um einen Eindruck zu bekommen. Habe aber die Akten daneben gehabt und habe dann gezielt gefragt und habe dann noch einmal nach Vorbereitung einen weiteren Schritt gemacht und habe dann zusammenfassend das Gutachten gemacht. Bei Blauensteiner habe ich mich schon vorbereitet. Ich habe mich eingelesen in die Vorgutachten. Es hat ja 2 Vorgutachten schon gegeben. Ich habe mich eingelesen in ihre Biografie, auch in ihre beschuldigten Vernehmungen und vom Gericht und von der Polizei, auch Angabe von, was die Zeugen angegeben haben und so weiter. Also ich war schon gut informiert, weil ich gefasst darauf war, dass sie mir natürlich vieles falsch angeben wird oder mich sofort darauf verweisen würde, sie haben sich aber nicht ordentlich vorbereitet für mich. Also sie wäre der Typ gewesen, der sowas macht. Und dem wollte ich einfach zuvorkommen. Und das habe ich nicht gemacht. Na, ihre Biografie. Ihre Biografie, so wie sie es schildert, das kennt ja sonst niemand, aber das hat sie zumindest vielen ähnlich geschildert, dass sie aus schwierigen Verhältnissen gestammt hätte. Die Kinder hätten nichts gezählt. Sie hat viele Geschwister gehabt. Der Vater ist in ihrem der Leibliche im 2. Lebensjahr gestorben. Sie hat ihn verloren und die Mutter hat dann wieder geheiratet. Die Mutter hat sie als sehr negativ geschildert, nämlich so, dass man sich als Kind fast schämen hat müssen, auf der Welt zu sein. Sie hat aber der Mutter auch so destruktive Züge angelastet. Zum Beispiel hat sie erzählt, die Mutter ist mit der kleinen Hermine, die Scharlach gehabt hat, das war ihre jüngste Schwester, grausam umgegangen. Sie hat immer wieder gesagt, sie hat keinen Arzt geholt, weil sie kein Geld gehabt hat. Aber sie hat immer wieder gesagt, die Mutter, wenn das arme Kind doch einschlafen könnte. Und das hat sie sozusagen als Todeswunsch der Mutter erachtet. Und sie hat auch vermittelt, die Kinder, waren viel Kinder, an die 10 Kinder, also Halbgeschwister und Leibliche, die Kinder waren für die Mutter nur Pensionsbringer. Also die haben eine Waisenpension bekommen und die Mutter hat also von dem Geld gezehrt. Sie hat aber sehr früh Tüchtigkeit gelernt in diesem Elternhaus und hat auch mit dem Stiefvater eine besondere Beziehung gehabt. Der Stiefvater soll die Geschwister und die Mutter geprügelt haben, sie nicht. Mit ihr hat er nämlich ein Spiel, Anna und die Räuber, gespielt. Und in diesem Spiel hat er ständig sie betrogen, sozusagen, sodass sie ihr erspartes, erarbeitetes Geld für kleinere Dienste ihm immer abliefern hat müssen.
Also richtig.
Also wirklich abliefern, ja. Er hat mit ihr dieses Spiel gespielt und hat sie hintergangen. Das hat sie zwar begriffen, dass das nicht so sein kann, das Spiel, wie das läuft, aber sie hat nicht gewusst, wie er es macht. Aber sie hat dadurch eine besondere Stellung gehabt. Man hat gesagt, dass vielleicht dieses frühe Spiel, dieses Ausgenommenwerden als Kind, sie hat für kleinere Dienste, hat sie Geld bekommen der hat mit ihrem Geld gespielt, der Stiefvater. Die hat eine besondere Stellung gehabt. Und dieses Ausgenommenwerden vom Stiefvater hätte später dann vielleicht ihre eigene Art und Weise, andere Menschen so auszubeuten, gefördert. Oder ihr pathologisches Spiel, manche haben gemeint, sie wäre spielsüchtig gewesen, gefördert. Das ist eine Hypothese, das kann sein oder nicht. Das also war etwas, was sie ausgezeichnet hat, also die frühe Geschäftstüchtigkeit, die frühe Tüchtigkeit im Umgang sozusagen auszuloten, wie komme ich zu Geld, Dienste anzubieten, hat sie ja später bei ihren Opfern auch gemacht, dieses Dienste anbieten, und hat aber auch eine defizitäre Prägung hinterlassen. Ja, also später ist es weitergegangen. Sie hat also viele Arbeitsstellen gehabt. Also sie hat mir erzählt, sie hätte an die 40 Arbeitsstellen gehabt. Weiß nicht, ob das stimmt, weil man ist mit ihr schlecht umgegangen. Nun, wenn jemand so etwas berichtet, dann ist der Blick immer auf das Verhalten der anderen gerichtet und nie auf das eigene. Wenn jemand 40 Arbeitsstellen hat, dann muss man sich fragen, ist der nicht einordnenbar oder wie kommt es dazu eigentlich? Dann hat sie eine besonders belastete Beziehung, würde ich schon sagen, zu Männern gehabt. Einerseits zum Stiefvater, von dem hat sie das furchtbar gefunden, wie er die Mutter prügelt und die Geschwister. Dann hat ihr erster Mann, den sie geheiratet hat, von dem war gleichzeitig die Schwester schwanger. Also das waren so, und das hat sie ihm auch so angelastet. Dann hat sie sich scheiden lassen von dem.
Warte mal, die Schwester war schwanger von dem?
Von dem ersten Mann.
Ah, okay, ihre Schwester.
Also ihre Schwester. Okay. Ja, also die hat ein Verhältnis mit dem späteren Mann, sozusagen der blauen Steiner, gehabt, war schwanger und sie hat den Mann geheiratet. Dann hat dieser Mann sie wieder betrogen mit einer Jüngeren, der Geld gegeben hat, seiner jüngeren Geliebten, und mit einer alten Geliebten, so wie hat sie es benannt, von der er Geld bezogen hat, bis sie sich scheiden hat lassen und zum blauen Steiner gekommen ist, ja, einem ÖBB-Bediensteten, der angeblich schwer lungenkrank und an Epilepsie erkrankt war. Und da nimmt man ja auch an, dass sie den ins Jenseits befördert hat, nicht? Also so, sie hat das auch von den Männern Tätlichkeiten erlitten. Zum Beispiel von dem ersten Ehemann hat sie ja die Tochter, und der hat sie einmal so geprügelt, dass sie ihren Sohn im 7. Lebensmonat verloren hat, ja? Also man soll nicht etwas rechtfertigen, späteres Verbrechen mit frühen Defiziten, weil es gibt viele Menschen, die diese Defizite haben und keine Verbrecher werden. Aber wenn man so will, kann man natürlich in der Biografie der Blauensteiner diverse Defizite finden.
Und Erklärungsansätze.
Und Erklärungsansätze, warum sie so geworden ist, wie sie geworden ist. Und warum sie mehr sein wollte, warum sie so hoch hinaus wollte. Und warum auch im Casino die Croupiers, die hat sie fürstlich mit Trinkgeld belohnt sozusagen. Die haben sie begrüßt, sie ist ja dort nicht nur hingekommen, sie hat ja gespielt, ja. Und sie hat Automaten gespielt, sie hat aber auch Roulette gespielt. Und im Casino in Baden bei Wien ist sie dort nicht nur hingekommen, sie ist erschienen dort. Ja. Und das hat sie genossen, aus dem seinerzeitigen Nichtssein in die Großartigkeit hineinkommen.
Ja, ich habe gelesen, dass sie geprahlt haben soll damit, dass sie irgendwie den Trick raus hat, wie man beim Roulette todsicher 120.000 Schilling verdoppelt.
Ja, also es war, aber da gibt es auch andere, hat es auch andere Meldungen gegeben, dass sie sehr viel Geld verloren hat. Mhm. Es ist ein Charakteristikum bei Blauensteiner, dass eigentlich viele Details niemand weiß, was jetzt gestimmt hat. Mhm. Sie selber hat gesagt, sie hat sich sperren lassen, weil ihr Mann Blauensteiner Rudolf, dem hat das nicht gepasst, dass sie ins Casino geht, und dann hat sie sich sperren lassen. Andererseits sagt sie, sie hat sich selber sperren lassen, weil sie Verluste gemacht hat, aber sie hat immer mehr gewonnen als verloren. Also was davon stimmt, weiß ich nicht. Ich kann nur sagen, nach meinen Untersuchungsergebnissen, eine echte Spielsucht hat sie nicht so wirklich aufgewiesen, aber sie könnte zeitweise ein bisschen pathologisch gespielt haben. Ja, also so gewissermaßen als Ersatz, um Schwierigkeiten im Leben besser zu meistern, um sich zu belohnen, so einen Stimulus, nicht? Das passt auch zu ihrer psychopathischen Art, ja, so, der Langeweile des Lebens zu entkommen.
Ah, okay, ja. Weil das war auch eine Frage, die mir durch den Kopf schoss, weil sie ja einerseits als extrem kontrolliert beschrieben wird und gleichzeitig eben so dieses Exzessive, ja, im Casino, was ja einfach, es liegt ja in der Natur der Sache, Glücksspiel ist der Inbegriff des Kontrollverlusts. Also es war mir nicht so ganz klar, wie das einhergehen kann.
Naja, das könnte schon einhergehen, indem man gewissermaßen, wenn man einmal in diesen Flow des Spielens hineinkommt, dann ja, ist es ja bei den meisten Spielen so, da hat auch sie geschildert, dass sie relativ viel gewinnt und dann dieses Nachjagen, dieses in der Fachsprache, dieses Chasing. Also man jagt einem Gewinn nach, weil man gerade eine Serie des Verlierens hat und manövriert sich immer weiter in größere Verluste hinein, nicht? Also das hat sie schon beschrieben so, aber so wirklich spielsüchtig habe ich sie nicht erlebt, aber bitte, ich habe sie im Nachhinein halt auch begutachtet und da hat sie mir das nur geschildert, dass sie schon eine Zeit lang gehabt hat, wo sie vermehrt gespielt hat. Sie hat auch Automaten gespielt, nicht? Also, und hat also so gesagt, es war so dieses Rasseln von Geld, das hat sie so beeindruckt und das Aufleuchten dieser einarmigen Banditen, wie man die so nennt hier, hat sie fasziniert und das war etwas ganz Besonderes. Und überhaupt das Flair im Casino geht wieder in die Richtung mehr Scheinen als Sein eigentlich. Ja? Mit dem Pelzmantel ist sie dort erschienen, da haben wir gleich Bedienstete das abgenommen, sie zum Tisch begleitet. Und hier war nicht mehr das arme Mädchen von früher, das seine Dienste anbietet. Hier war wer, wo alle herum, wie wenn eine Königin kommt jetzt. Nicht? Das hat ihrem Selbstwert gedient. Sie hat sicher einen sehr größenselbstartig ausgeprägten Selbstwert dann gehabt, der aber im Grunde eine Überkompensation war.
Wie sprach sie eigentlich über ihre Taten ihm gegenüber? Gut, sie selbst behauptet, es seien ja gar keine Taten gewesen, sprach sie über die Tode der Menschen aus ihrem Umfeld?
Die hat sie sehr bedauert und begründet damit, dass, Blauensteiner zum Beispiel, der erste Mann, wenn wir wollen, dass er ein Opfer war, vor Gericht war es ja nicht, Blauensteiner, dem hat sie gewissermaßen nachgeholfen ein bisschen, damit er zu seiner Pension früher kommt. Sie hat damit gemeint, dass er öfters krank war und sie hat ihm zugeredet, dass er zu Hause bleiben sollte. Sie wird Glucose nachgebessert haben, dadurch war er kränklich. Die Menschen, alle ihre Opfer, sind so aus der blendendsten Gesundheit plötzlich kränker und kränker geworden. Sie sind aber nicht plötzlich gleich verstorben. Mhm. Ja? Und Und auch Blauensteiner hat gewissermaßen immer mehr gekränkelt, hatte schon ein Lungenleiden vorher gehabt und eine Epilepsie, hat dann die Pension bekommen, aber leider hat er sie nicht mehr genießen können, hat sie zu mir gesagt, weil er ist so rasch verstorben. Über ihre Taten hat sie überhaupt nicht berichtet. Sie hat berichtet über Neider und über irgendwelche Angaben von Personen, die gesagt hätten, als eines der Opfer noch gar nicht begraben war, hat sie schon wieder eine Annonce aufgegeben. Und das hat sie so aufgenommen als, naja, die wollten mir was Böses antun. Und eigentlich war das nur für eine Freundin, aber es wird schon für sie gewesen sein, weil sie ja sehr klug abgesehen hat, wann das dem Ende geht. Sie hatte so Learning by Doing gemacht, könnte man sagen.
Nicht? Sie muss sich richtig so, ich glaube, das, so hatte ich es gelesen bei der Familie Reindl, dass dann
so ist
sie
es.
Dort dann die Bike, also die, das Ehepaar und die Frau war ja tatsächlich zuckerkrank.
So und, ist und, es, ja. Und da hat sie wahrgenommen.
Dann die Beipackzettel studiert genau. Und so ihre eigenen und Experimente gemacht.
Genau, die eigenen sie hat nie ein Gift, sie hat immer Medikamente genommen. Mhm. Nicht? Und sie hat diese Frischluftkuren einfach nur benannt, dass er wieder ein bisschen, dass er nicht mehr so benommen ist, zum Beispiel beim Blauensteiner oder beim Döcker, dass er ein bisschen an die frische Luft kommt. Aber sie hat nie natürlich zugegeben, einen Deut, dass sie etwas gemacht hätte, was den Tod gebracht hätte, nicht?
Ja, aber das weiß er. Also ich hatte auch in einer Dokumentation, hatte ich das gesehen, da wurde ein Nachbar befragt, das war mit ihr, also Nachbar, als sie mit ihrem Mann zusammenlebte, der sagt, er sei dann einmal reingerufen worden und da ging es dem Herrn Blauensteiner schon nicht mehr so gut, schon eine geraume Zeit und er sei reingerufen worden und da hatte sie dann offenbar erst die Wohnung total angeheizt, dann ging er ins Badezimmer, auch total angeheizt und während er im Badezimmer drin war, hat sie die Fenster im Winter sperrangelweit aufgerissen und er kam rein und Temperaturabfall, Kreislaufabfall und kippte um. Das ist ja eine, also auch eine wahnsinnige Ausdauer von ihr. Also auch
ja,
eine,
man hat ja, man hätte ja, eigentlich könnte man sagen, das habe ich nur vermutet, weil das kann man ja niemandem nachweisen, es hat nur zur Persönlichkeit gepasst, hätte zur Persönlichkeit gepasst, muss man korrekterweise sagen, dass sie den Opfern beim Sterben zuschaut. Mhm. Ist ein Charakteristikum von Sadismus. Mhm. Ja? Sadismus einerseits bedient sich, dass es die Opfer immer wehrlos macht, gewissermaßen, und zuschaut, weil die eigene Macht, der eigene Selbstwert blüht auf, je mehr der andere verblüht sozusagen, je mehr der andere schwach wird und zu Tode kommt. Und sie hat irgendwann in einem Interview mit einem Journalisten ein bisschen unvorsichtig gesagt, ja, ich habe schon eine Allianz mit dem lieben Gott. Und da hätte man ergänzen können, der liebe Gott und ich oder ich und der liebe Gott entscheiden, wann wer stirbt. Ja, also das hat sie immer so vorgebracht, dass diese armen Menschen so plötzlich gestorben sind, obwohl sie sich so gut gepflegt hat. Und das mag ja sein, dass sie am Anfang, die so, wie sie gesagt hat, das sagt man bei uns in Österreich, so aufgepäppelt hat mit ihren Kochkünsten. Die hat sie also, sie waren so schlecht betreut. Und sie hat ja, wenn man das so durchschaut, immer so abhängige Opfer gehabt. Nicht? Der erste, den ich gar nicht begutachtet habe, von dem hat man gesagt, der hat nicht einmal einen Koffer backen können. Ja, das war eigentlich gar nicht so nahe bei Wien, sondern in der Wachau, aber nicht der Prunkseite der Wachau auf der anderen. Ja? Das war der Pichler. Und der hat sich völlig in ihre Abhängigkeit gegeben. Nicht? Man hat ja auch nachgesagt, dass sie innerhalb von 14 Tagen gewusst hat, ob es Erben gibt. Einmal hat sie sich ja geirrt, eben bei dem Pichler. Oder dass sie sofort alles auf sich überschrieben hat. Mir hat sie erzählt, dass der Fritz Döcker ihr von sich aus sofort alles geben wollte, weil er wollte nach 2 Tagen, wie sie sich kennengelernt haben, wollte er schon bei ihr in Wien in die Wohnung ziehen. Das haben sie aber dann nicht gemacht, sondern sie sind ins Haus und dort hat sie ihn betreut und er hat sie geliebt und er wollte sie absichern. Und daher hat er ihr sein Haus überschrieben. Also so hat sie das dargelegt.
Das waren ja dann auch eben die letzten beiden Opfer, mhm. bei denen sie dann die natürlich auch gezielt über Kontaktanzeigen gesucht hat.
Ja.
Ne? Also das erste Opfer, der Herr Reindl, der Nachbar. Dann war nochmal eine weitere Nachbarin.
Ist nicht zur Anklage gekommen, nicht? Ja. Hat man also vermutet.
Vermutliche Opfer, aber
vermutliche
starb
Opfer.
An Unterzuckerung, ohne dass sie bekannt gewesen wäre, dass er zuckerkrank war. Ihr Mann und dann auch noch eine Nachbarin. Sie hat ja auch eine Frau getötet.
Ja, das war die Franziska Köberl. Und diese Franziska Köberl hat sie auch mir gegenüber noch als Mutterl benannt. Das ist ein makabrer Ausdruck insofern, weil sie ja eine sehr schlechte Beziehung zu ihrer eigenen Mutter gehabt hat. Aber sie hatte so sozusagen die Franziska Köberl, von der hat sie gesagt, das Sorgenmutterl. Warum Sorgenmutter? Ja, die hat sich immer so Sorgen gemacht und hat an mir Sorgen gemacht. Also die hat sie kennengelernt und die hat sie betreut, wie sie viele ihrer späteren Opfer betreut. Die Familie Reindl, da war sie ja auch so als Haushaltshilfe oder sowas in der Betreuung tätig. Sie hat also über die Betreuung von potenziell hilflosen Opfern, ist sie auch vermutlich, nimmt man an, zu diesen Opfern gekommen. Und die Franziska Köberl hat sie auch gebeten, mit ihr einkaufen zu gehen. Und da hätte sie eines Tages viel Geld im Einkaufswagen hingelegt und die Blauensteiner gefragt, ob denn dieses viele Geld auch in die Verlassenschaft, ob das auch für die Verlassenschaft angegeben werden muss und was sie mit dem macht, dass das sicher aufgehoben ist. Ja? Und die Blauensteiner hat also gesehen, hier ist was zu holen. Und sie hat sie zunächst, die Franziska Köberl, in ihrer eigenen Wohnung gepflegt. Und Köberl soll dann einen Selbstmordversuch gemacht haben, weil ihr Sohn so grauslich mit ihr umgegangen sein soll. Ja? Und das hat die Blauensteiner, will das nicht zugelassen haben, dass dieser Sohn mit dieser armen Mutter so umgeht und hat sie zu sich in ihre Wohnung geholt. Hat dem Sohn eine kleine Summe an Geld gegeben, damit er Ruhe gibt und die Mutter nicht mehr unter Druck setzt, so hat sie es mir erzählt, und hat selbst die größte Summe sich angeeignet. Und auch Franziska Köberl ist an Teuglukon verstorben. Also sie hat bei ihren Fällen immer relativ rasch geschaut, dass man nicht das etwas nachweisen kann. Einer ist dann in die Anatomie freigegeben worden, angeblich auf seinen lebenslangen Wunsch hin, sodass sie angenommen hat, naja, wenn die Studenten den jetzt sezieren, die Medizinstudenten, ist der weg. Und bei der Franziska Köberl, die ist in eine Gruft gekommen. Und in dieser Gruft, in einer Gruft kommt man in einen Metallsarg. Und da hat man dann in diesem Wasser, dieser verfaulenden Leiche, muss man sagen, hat man dann eine hohe Konzentration an Euglucon gefunden.
Also Jahre später,
Jahre später. Und ist so auf diese gesamte Tötungsart auch zunehmend gekommen von der Gerichtsmedizin. Also insofern hat sie ja gar nicht so Unrecht gehabt, dass die Gerichtsmedizin von ihr gelernt hat. Nur der Gerichtsmediziner hat sich nicht mit ihr habilitiert, aber er hat immer gesagt, sie war eine Herausforderung für ihn, das nachzuweisen.
Stimmt das, hatte ich gelesen bei Franziska Köberl, dass es auch das Problem war, dass sie ihr Euglucon verabreicht hat, aber die Frau Köberl wahnsinnig gerne heimlich Schokolade gegessen hat und die ganze Zeit genascht hat und deshalb war das Euglucon sehr hoch dosiert, um sie eben schwach zu machen und dann ging ihr der Vorrat aus und dann ist sie viel schneller gestorben, als es Blauenstein eigentlich vorgehabt hatte und hatte einen viel höheren...
Das kann ich so nicht bestätigen, das hat sie mir nicht gesagt.
Ja, klar.
Nicht? Das hat sie natürlich überhaupt nicht gesagt, weil das war ja ihr Sorgenmutterl. Diese Verpuppung von Gefühlen ist schon gefährlich, nicht? Also sie hat das so entzückend, so eine entzückende Frau, so eine alte, fast gebrechliche Frau, mit der der Sohn so grässlich umgegangen ist, nicht? Das hat sie so, ich sag so wie eine Zuckergussaggression, ja? Also so lieblich dargestellt und man hat schon wie sie das darstellt, habe ich schon gespürt, wie aggressiv das Ganze ist.
Also alles so eine Spur zu laut oder zu
laut,
zu viel,
zu heftig, zu so rosa. Leid hat sie getan ums Mutterl und ich weiß nicht was. Also es war alles so überzeichnet. Ich war natürlich nach meinem anfänglichen Hineinrutschen 2 Stunden, was ja super war, war ich natürlich äußerst wachsam, dass mir das nicht noch einmal passiert, ja, und habe natürlich hingehört und nachgefragt und ich habe auch immer wieder nachgefragt dasselbe, weil manchmal erzählen Menschen ja zu Tatbeständen, die man sie immer wieder fragt, immer was anderes. Aber in diesen Fällen hat sie mir gegenüber immer dasselbe erzählt. Ja? Also das Gleiche wiederholt und hat also auch angegeben, dass er das so leid tut mit der Frau Köberl und so weiter. Nicht? Also
sie hatte ja auch dann bei den Reindls, glaube ich, die hießen dann Muttili und Vatili,
ja, das so,
und das Fritzerl und das Burli war einer.
Der Burli, ich möchte gern, das war ja leider sozusagen dass sie dann einen zweiten Prozess bekommen haben. Ich möchte wieder so einen lieben Menschen mit Rückgrat, das hat sie so betont, der so hinter mir steht, ja, haben, wie meinen Fritzerl. Und man sagt, ob stimmt, weiß ich nicht, man sagt, haben Staatsanwälte mitgehört, die sich gedacht haben, also das geht nicht. Die wird vorzeitig entlassen, weil sie verhält sich natürlich in der Strafvollzugsanstalt. Übrigens war sie Chefin der Küche, auch makaber.
Sehr erfreulich.
Hat auch toll gekocht dort. Und die haben, glaube ich, wenn das stimmt überhaupt, dieses Gerücht vermutet, die wird vorzeitig entlassen. Und in ihrer Art und Weise angelt die sich sofort wieder einen, weil sie war ja für alle Männer, die sie sich geholt haben, einschließlich dieses Alois Pichler, war sie ja eine Sensation. Der Pichler war ja kein stattlicher Mann und auch der Fritz Döcker nicht. Aber sie war für die eine stattliche Frau zum Herzeigen, eine fesche Frau. Und sie hat ja, wenn sie Kontaktanzeigen aufgegeben hat, also trauernde Witwe oder Liebe sucht wiederum Partnerschaft, und da hat sie gleich ihre Maße dazu geschrieben, dass man gleich einen bildlichen Eindruck hat, dass, wie die ausschaut. Und mit ihrem Aussehen, und das glaube ich sofort, auch bei mir war sie tadellos beisammen, hat sie bei diesen Männern.
Da saß sie schon ein paar Jahre im Gefängnis.
Ja, aber im Gefängnis hat sie sich sehr, sehr gepflegt, hat den Beinamen Mutti übrigens gehabt, ja, weil sie so alle versorgt hat. Also auch wichtig und interessant vielleicht für Zuhörer, die ein bisschen psychodynamisch denken, ist dieser Aspekt des Fütterns und Nährens, ja, also Mutti, Füttern und Nähren, aber zu Tode füttern bei einer Giftmörderin. Das liegt ganz nah beieinander. Ja?
Diese Männer, sie haben die Kontaktanzeigen ja schon angesprochen. Sie hat einmal schrieb sie, suche einsamen Mann, der sich nach einer häuslichen Witwe, ja, 62, 1,66 Meter sehnt. Also relativ knapp, aber dann auch mit diesen Signalworten und Sehnsucht.
Genau.
Oder das, sie sind über 80, dann schreiben sie mir, Witwe 63, 1,62 Meter, da ist sie dann 4 Zentimeter geschrumpft, ja, gepflegt, gutes Vater-Tochter-Verhältnis erwünscht. Also sie ist da schon sehr, sehr gezielt, ja, vor. Aber es haben sich auch viele gemeldet.
Es haben sich sehr viele gemeldet.
Über 100 Antworten.
Ja, ja, sie haben sie sich sehr viele gemeldet. Und man hat ihr nachgesagt, dass sie mit Akribie sofort herausgefunden hat, was es hier zu erben gilt, was überhaupt vorhanden ist. Die armen Schlucker sozusagen, die gar nichts haben, ja, die sind eh sofort rausgefallen aus dem Ganzen. Und die ein Haus gehabt haben, die waren schon besser dran. Und wenn es Sparbücher oder so was gegeben hat, hat man gesagt, dass sie innerhalb von 14 Tagen war das alles auf sie überschrieben. Sehr manipulativ, sehr suggestiv auch vorgegangen und zielgerichtet. Und unglaublich gut das, was man so soziale Intelligenz nennt, nicht? Also sie hat auch sofort das Gegenüber abgecheckt und hat Schwachstellen gesehen und hat sofort, wenn jemand irgendwie, wem schlecht gegangen ist, dann hat es versucht, emotional aufzupäppeln, alles nur für ihre Zwecke. Also sie dieses Ausbeuterische, nicht? Also dieses Ausnehmen den anderen für eigene Bedürfnisse unter dem plakativen Vorwand, ich pflege dich gut, ich betreue dich gut und so weiter. Also das war unglaublich geschickt, aber was mich so erstaunt dabei hat, ist, sie hat, und ich habe sie auch getestet, bin eine Psychiaterin, ich habe ein fast fertiges Psychologiestudium vorher und teste auch selber, Das hat mich unglaublich erstaunt, dass ihre bildungsunabhängige Intelligenz knapp, ganz knapp durchschnittlich ist und nicht mehr. Und das war ein gutes Beispiel, das sehen wir inzwischen ja oft, wenn man das weiß, dass das gar nicht viel aussagt. Sie hat also eine psychopathische Intelligenz gehabt, sie hat eine kognitive Empathie gehabt, die hat feststellen können, was der andere braucht. Nicht emotional, da war sie eiskalt. Aber wahrnehmen, die Schwachstellen, sie war eine klassische psychopathische Frau.
Wie funktioniert das? Wie muss man sich das vorstellen? Also es heißt ja immer eben, dass Psychopath zur Empathie unfähig sind, aber gleichzeitig hat man es ja auch immer wieder bei diesen Tätern und Täterinnen und bei ihr ja auch ganz deutlich, dass da ja, also die Fähigkeit, dass irgendeine Fähigkeit, sich in den anderen hineinzudenken, hineinzuversetzen, muss ja da sein. Das geht ja auch wahnsinnig schnell. Das ist ja kein Masterplan, der durchexerziert wird, sondern da muss ja so ein Gefühl muss ja da sein.
Also das ist auch das Geheimnis von Psychopathen, also nicht von allen. Es gibt auch Psychopathinnen, die überhaupt nicht ansprechend sind, die auch gar nicht intelligent sind, die wenig wahrnehmen, aber auch psychopathisch unterwegs sind. Von denen rede ich nicht. Ich rede von diesen psychopathischen Frauen, die so Fähigkeiten haben, sofort den anderen für sich zu gewinnen und dann ihre Aufgabe, sei es als Spionin, sei es als Verführerin, sei es als sonst was, sofort wahrzunehmen und dann den anderen ganz für sich zu gewinnen. Das hat sie gekonnt, dieses Manipulative, sofort den anderen für sich zu gewinnen und so eine pseudo-vertrauliche Stimmung zu machen. Die bieten ja oft, nicht nur blauen Steine, sondern auch so oft, Psychopathinnen bieten ja ihre Hilfe an. Nicht? Also diese Psychopathie nach Robert Hare, die ja alle Forensiker wissen, ich habe das Glück gehabt, Robert Hare persönlich kennenzulernen. Der hat so eine Begegnung auch erzählt, wie er überhaupt auf die Idee gekommen ist. Und da habe ich so viel gelernt aus dieser Begegnung. Das gilt auch für die Blauensteiner. Er hat sozusagen im Gefängnis als Psychologe Schwierigkeiten gehabt und hat dann einen Mann gefunden, der unter den Insassen ihm hilft als Vermittler zwischen Insassen und zwischen Psychologe. Und dieses Angebot hat er in der Not, in der er war, weil sein Vorgesetzter hat gesagt, du bring da was weiter jetzt, rekrutiere die irgendwie, dass die was machen und so weiter, hat er das angenommen. Und als er das angenommen hat, hat der Vergünstigungen sofort wollen dafür. Und Robert Hare ist in eine Zwickmühle gekommen und letztlich hat dieser psychopathische Insasse, der sich angeboten hat, ihm zu helfen, ihn an oberster Stelle verraten, er hat größte Probleme bekommen. Und das ist fast typisch. Ja. Und in dieser Erleichterung, dass sie jemanden jetzt haben oder dass sie das Gefühl haben, jetzt geht's eh weiter mit dem, liefern sie sich ein bisschen mehr aus, als notwendig wäre oder haben auch keinen Argwohn mehr. Ich kenne das auch. Ja. Ich kenne das genau auch. Und etwas ist auch noch bei psychopathischen Tätern der Fall. Wenn sie auch nach reiflichem Aktenstudium in die Zelle zu einem psychopathischen Täter oder einer Täterin kommen, kann es passieren, dass sie das Gefühl haben, also das kann nicht stimmen, die ist unschuldig. Aber das Gegenüber vermittelt sofort eine Stimmung, und das war auch bei der Blauensteiner so, eine Stimmung, die einfach passt, angenehm. Und sagt vielleicht dann noch, ja wissen Sie, Sie sind die Erste, die das versteht. Dann fühlt man sich vielleicht auch ein bisschen besser schon, die Erste, die das versteht. Stimmt natürlich gar nicht, weil...
Zum hundertsten Mal die Erste.
Zum hundertsten Mal sagt sie das vielleicht, ja. Hat sie auch zu mir gesagt, nicht? Und als Frau ist sie so froh, weil ich das verstehen werde. Und sie wird mir alles erzählen, hat mir gar nichts gesagt, hat mich auch vernadert im Gerichtssaal dann, ja. Also das Gefühl, vielleicht dieser Gedanke, das sollte jeder forensische Psychiater innehalten, vielleicht stimmt das doch nicht, was man ihr anlastet. Ist ja nicht meine Aufgabe, das zu beurteilen, aber ich nehme meinen Gedanken wahr. Und wenn dieser Gedanke aufkommt, der kommt wie das Amen im Gebet bei Psychopathen auf.
Das ist dann für Sie fast so ein Umkehrsignal, wenn, in dem Moment, wo Sie sagen, nee, die war es nicht.
Also nicht immer, aber oft genug kommt es vor.
So eine rote Flagge zumindest.
Genau, eine rote Flagge ist das. Oft genug kommt es vor, ich bin gut vorbereitet, komme in die Zelle zu Blauensteiner und sitze einer Frau gegenüber, die gar nicht unsympathisch ist, die eine tolle Gesprächsatmosphäre macht, die ich auch nicht alle Tage in der Untersuchungszelle habe. Und die mir natürlich, wie alle, die nicht geständig sind, vermittelt, dass man ihr Böses will und dass ihr das ja gar nicht war, obwohl ich ganz was anderes gelesen habe, natürlich, schon vorher, ertappe ich mich vielleicht bei dem Gedanken, dass das vielleicht doch nicht alles so stimmt, wie man darlegt, sondern so und so. Und dann wirft sie mir vielleicht noch ein Hölzel, dass ich ihr irgendwas mehr sag, als ich müsste, und das fällt mir dann am Kopf. Das macht Blau, hat Blauenstein auch gemacht. Also das ist etwas, was ganz typisch psychopathisch ist. Und wenn man sagt, Psychopathen sind unempathisch, dann stimmt das global gesehen nicht. Sie schwingen nicht mit ihnen. Aber sie nehmen empathisch wahr, was sie hören wollen, was sie brauchen, wie man sie instrumentalisieren kann für die eigenen Bedürfnisse. So ein bisschen Machiavellismus, nicht? Also, dass man das gewissermaßen alles auslotet und dann für die eigenen Bedürfnisse alle ausbeutet.
Wo schimmerte dieses, also jetzt schlichtes Wort, das Böse hervor in der Begegnung mit Ihnen?
In der Begegnung gar nicht. In der Begegnung überhaupt nicht. Da hat sie mir spannend, was ich was alles erzählt, und das war, sie war auch nie ungehalten, sie war nicht aggressiv zu mir, sie war, und das ist ja das Erstaunliche oft dabei, das haben wir ja immer wieder, sie war eigentlich sehr freundlich, und entgegen manch anderen, ich freue mich, dass sie da sind. Ich freue mich auf das Gespräch, ich bin froh, endlich jemanden die Wahrheit sagen zu können. So hat das begonnen auch. Also die Wahrheit hat sie niemandem erzählt, natürlich mir auch nicht, aber sie ist sofort da hineingegangen, nicht? Ich war damals noch nicht so lang wie heute als Strafgerichtsgutachterin und ein bisschen schon nervös, als ich das heute machen würde. Ja, heute wäre es Routine für mich. Aber sie hat also, gerade dass sie nicht gesagt hat, sie brauchen nicht nervös sein, ich helfe ihnen schon. Hat sie nicht gesagt, aber die Atmosphäre war so. Oder am Ende des Gesprächs hat sie gesagt...
Dann macht sie sich aber auch gleich klein, ne?
Ja, natürlich. Sie hat die Kontrolle gehabt. Am Ende des Gesprächs hat sie gesagt, ich freue mich schon auf morgen. Es kann nur sein, dass ich etwas später komme, weil ich zum Friseur muss. Dann bin ich munter geworden und habe gesagt, bitte zum Friseur gehen Sie danach, weil ich komme ja jetzt nicht her, um einen Plausch zu machen, sondern ich muss sie untersuchen. Aber es ist so angenehm, mit Ihnen zu reden, wie in einem Plausch. Ja, also wieder.
Aber wie gelingt es Ihnen da, etwas herauszuziehen? Also das eine ist ja zu erkennen, dann irgendwann, die wickelt mich ein, der kann ich kein Wort glauben, aber Sie müssen ja auch, ich meine, Sie sind jetzt nicht in einem kriminalistischen Sinne, dass Sie jetzt irgendwelche Taten überführen müssen, aber Sie müssen ja doch auch sich einer Wahrheit annähern, also einer Wahrheit über diese Person, über die Persönlichkeit dieses Menschen. Und wie gelingt das, wenn jemand nur so Nebelkerzen zündet?
Also ich brauche ja eigentlich gar nicht so viel feststellen. Ich brauche ja nur feststellen, wozu war diese Frau imstande, wenn man annimmt, dass sie das, was man ihr anlastet, gemacht hat? Mhm. Hat sie eine Erkrankung, eine Geisteskrankheit, die das gewissermaßen, die in unmittelbaren Bezug zu ihren Taten steht? Ist sie in einem Dämmerzustand gewesen, was schon alles nicht sein kann, weil das ja die Tatzeitpunkte sind ja Tatzeiträume eigentlich? Ja? Ist sie so dumm, dass sie nicht weiß, dass man das nicht darf, fällt auch alles flach. Also meine Aufgabe mit den ganzen Girlanden der Erzählungen rundherum kann ich reduzieren auf 5 Punkte. Hat sie das? Wozu war sie fähig? Hätte sie anders handeln können? Hat sie das, was man so erkenntnisgemäße Handlungsfähigkeit, hat sie das oder ist das beeinträchtigt gewesen? Weiß sie, dass das, was sie gemacht hat, verboten ist, wenn sie es gemacht hat? Ja, das ist relativ einfach. Also das kann ich. Und ich kann natürlich sie psychiatrisch klinisch einordnen, das habe ich ja gelernt, und kann also noch einige Untersuchungen dazu machen. Das ist nicht so schwierig, wie man meint. Man lernt nur als forensische Psychiaterin, und das habe ich bitter gelernt, entgegen meiner ersten Selbstüberschätzung als behandelnde Ärztin von der Mutter, die ihre Kinder getötet hat. Man muss nur lernen, als forensische Psychiaterin anders hinzuschauen. Man muss hinschauen auf die Tathandlungen, auf das, was sie gemacht haben soll, und wozu sie fähig war. Und da kann man dann schon nicht mehr so leichtfertig sagen, naja, die Frau leidet an einer Geisteskrankheit, sagen wir, die ist schizophren, weil die hat irgendwas verkannt und daher hat sie das gemacht. Das sagen manchmal klinische Psychiater sehr rasch oder die Pathologisierung des anderen. Mich interessiert gar nicht, was die alles ist und hat, sondern ich muss in meinem Bereich sagen, woran leidet diese Frau? Hat die eine psychische Störung? Man muss ja nicht krank sein, wenn man ein Verbrechen begeht. Hat die eine psychische Störung, die maßgeblich ist für die Art und Weise, wie sie gehandelt hat oder nicht? Gibt es konstellative Einflüsse von Suchtmitteln, Alkohol, Drogen, diverser psychotrope Substanzen, die vielleicht ihre Hemmfähigkeit gemindert haben? Oder ist sie so spielsüchtig, wenn man auf den Fall Blauensteiner kommt, gewesen, dass sie gewissermaßen im Sog ihrer Sucht die Tathandlungen begangen hat? Viel mehr brauche ich nicht.
Und das haben Sie alles nicht gesehen?
Das habe ich alles nicht gesehen. Ich habe hier eine rüstige, fesche Frau, so wie sie hier war. Sie hat sich noch vor dem Prozess Katarakt, also grauer Star, operieren lassen. Ja, wollte es unbedingt zum Friseur gehen. Und eine Frau, die mitten im Leben steht, nicht mehr ganz jung war und die einen ganz perfiden Plan schon lange verfolgt und sämtliche Ermittler, Gutachter, Polizei, Kommissäre und so weiter an der Nase herumgeführt hat.
Ich finde, das würde ich auch jeder Zuhörerin und jedem Zuhörer mal empfehlen. Es gibt noch ein paar alte Videos von ihrem Prozessauftritt zu sehen. Das ist ein Wahnsinn. Also sie wirkt ja wirklich überzeugt von dem. Also das ist dieses, ich wasche meine Hände in Unschuld und ihr, wie viel soll ich umgebracht haben? Und gibt da ein paar Momente, wo die Kamera auch direkt ihr so in die Augen schaut. Man denkt, okay, sie scheint es ja wirklich selber zu glauben, was sie da sagt.
Ja,
ist das so oder also es besonders ist begabte Schauspielkunst?
Naja, das ist sie schon. Also sie hat schon das, was wir sagen, eine histrionische Persönlichkeit. Also sie hat szenisch-theatralische Züge. Mhm. Das hat sie. Sie hat natürlich diese Auftritte, diese weltweiten Interviews, die sie gegeben hat, wäre heute alles nicht mehr so erlaubt und auch möglich. Ja. Würde sie jetzt leben, wäre das gar nicht mehr möglich. Die hat sie wahnsinnig genossen. Sie hat sich auf allen Titelseiten von Zeitungen gefunden, weltweit. Ja. Also das aus dem kleinen Blauensteiner Mädchen, aus diesem defizitären Kind, könnte man sagen, ist eine der zumindest in Österreich größten Serientäterinnen geworden. Und das hat sie in dieser Art genossen und hat natürlich, und das sehen wir ja oft, wenn man sich lange etwas vorsagt, dann hat das bald Züge, dass man es zumindest zum Teil selber glaubt. Und sie war so manipulativ, dass sie den anderen Glauben macht. Das gehört ja auch zur Psychopathie, aber das hat zur Blauensteiner gehört, auch den anderen Glauben gemacht hat, dass sie ein Opfer der Justiz ist. Und auch ich habe einen Hauch innegehalten und habe mir gedacht, warum macht man die eigentlich einen zweiten Prozess? Hat eh schon einen ersten Prozess. Ist gar nicht meine Aufgabe, aber die Gedanken habe ich mir vermerkt. Ja, wenn ich solche Gedanken habe, die aus mir kommen und das gehört gar nicht dazu, ist es nicht meine Aufgabe, darüber nachzudenken und das zu beurteilen. Bin nur eine Hilfskraft des Gerichtes, eine forensische Psychiaterin. Aber das habe ich mir aufgeschrieben. Und da habe ich mir gedacht, im Nachhinein, es ist eigentlich toll, wie sie das macht, wie gekonnt sie das macht. Nicht? Ich wasche meine Hände in Unschuld, das hat sie auch bei Gericht vermittelt. Jeder Anwalt hätte von ihr lernen können. Sie hat eine der besten Anwälte in Wien gehabt. Ja? Und diese Anwälte haben im Nachhinein gesagt, ich kenne ja einige auch gut, die haben im Nachhinein gesagt, Blauensteiner ist beratungsresistent gewesen. Wir haben mit ihr gesprochen, aber sie hat das Zepter nicht aus der Hand gegeben. Und ich habe darauf gesagt, naja, aber sie hat sich doch nicht schlecht verteidigt. Nein, haben die beide gesagt. Wir haben gelernt von ihr und jeder hätte lernen können. Und das ist so erstaunlich, weil eigentlich war sie eine einfache Frau.
Sie ist dann letztlich unabhängig von ihrer eigenen schauspielerischen Leistung, ist sie dann auch tatsächlich auch wegen der anderen beiden Morde verurteilt worden. Fiebern Sie da bei den Prozessen eigentlich mit, wenn Sie reinkommen? Also Sie haben ja doch eine Beziehung zu diesen Leuten. Manchmal vielleicht, ich weiß nicht, ob es vielleicht sogar auch Fälle gibt, in denen sie den Beschuldigten sogar milde wünschen, weil sie kommen ihnen ja in diesem ganzen Justiz-Polizei-Apparat, sind sie ja schon neben den Anwälten und Anwältinnen vielleicht eine der Personen, die diesen Menschen am nächsten kommen.
Naja, ich sage jetzt das einmal so, in einem Gerichtsprozess ist eine gruppendynamische Stimmung entscheidend. Das sehen zwar die wenigsten so, weil sie glauben, immer das, was gewissermaßen jetzt vor Gericht als wahr erachtet wird, ist das Einzige, was dann zählt. Aber man muss auch wissen, dass diese Wahrheit ja eingebettet ist in eine Stimmung. Und wenn hier jemand zum Beispiel einen Gerichtssaal betritt, bei dem alle schon durchatmen, weil er so schlodrig daherkommt, weil er so unsympathisch wirkt, weil er sich so schlecht formuliert und weil man eigentlich nichts zu tun haben mit ihm will, dann ist das schon ein schlechtes Startsignal. Und ich wundere mich manchmal, dass Anwälte ihre Klienten nicht besser briefen im Vorhinein. Weil hier machen eigentlich die Details oft das Wesentliche aus. Natürlich ist es so, dass man je nachdem, wie die sich formulieren oder was sie zugeben oder sei ein Milderungsgrund, ein Geständnis nicht, manchmal werden dann die Angeklagten gewissermaßen fast ein bisschen genötigt, etwas zu gestehen, was sie gar nicht so wollten. Und ich fiebere insofern mit, weil ich das sehr spannend finde. Ich lasse mich da hineinfallen, es ist eine gruppendynamische Stimmung. Und wir haben ja in Österreich die Geschworenengerichtsbarkeit. Manche sagen, ich stehe lieber vor einem jüngsten Gericht als vor einem geschworenen Gericht. Und manche Anwälte schreiben sich genau die Verhaltensweisen, die Mimik und die Fragen und die Äußerungen der Geschworenen auf, um besser auf sie eingehen zu können. Und unsere Aufgabe als Gutachter ist es, uns verständlich für die Geschworenen zu machen. Das ist mein größtes Anliegen. Das Gericht kennt das Gutachten, der Staatsanwalt kennt das Gutachten, der Verteidiger kennt das Gutachten. Aber die Geschworenen, die werden per Zufallsprinzip ausgewählt und die müssen dann mit den Berufsrichtern den Wahrspruch fällen, ja? Also das heißt, die entscheiden und die müssen Informationen haben und die müssen wissen, was sehen wir als psychiatrische Sachverständige, wie kommt es zu der Tat in Bezug auf die psychische Grundkonstellation des Betroffenen. Und insofern ist das je nachdem, wir werden ja oft attackiert oder auch untergriffig attackiert, das ist in den USA ein gängiges Merkmal bei uns, auch manchmal von manchen Anwälten, dass man versucht, uns auszuhebeln oder einen Fehler nachzuweisen oder tatsächlich haben wir was übersehen, kann ja auch passieren. Also insofern ist das für mich aufregend. Oder manchmal halt gar nicht aufregend, weil das Ganze eigentlich eher eine klare Sache ist. Bei Blauensteiner war es spannend, weil die Frau spannend ist.
Sie starb dann im November 2003 in der Justizanstalt Schwarzau an den Folgen eines Gehirntumors. Mhm. Aber ist eben in die österreichische Kriminalgeschichte eingegangen als die schwarze Witwe von Wien. War sie für Sie auch eine besonders außergewöhnliche Täterin?
Ja, in dieser Kombination aus Einfachheit vom Aufwachsen und auch gewissermaßen bildungsmäßiger Ausstattung, muss man sagen, auch wie eigentlich im Vergleich zu ihren Taten unverhältnismäßig unterdurchschnittlich bis durchschnittlich ihre Intelligenz zu testen war, war sie eine außergewöhnliche Frau, die auch eine unglaubliche Stresstoleranz gehabt hat. Das, was man manchmal dann gesagt hat im Nachhinein, so aus gerichtsmedizinischer Seite, hat mich ein bisschen erstaunt. Man hat nämlich gesagt, vielleicht hat Blauensteiner schon vorher wegen dieses Hirntumors diese Taten begangen. Sie ist ja relativ rasch gestorben. Ich habe eine ganz andere Hypothese dazu gehabt, zu diesem Hirntumor. Und da habe ich Diskussionen mit dem Gerichtsmediziner geführt und gesagt, du, es ist unwesentlich, was wer hat. Wozu war die fähig, mit oder ohne Hirntumor? Und wenn man zurückverfolgt, die Reindlst, Blauensteiner, den Bichler, dann sind das so lange, wird das mit dem Hirntumor ja nicht gegangen sein, weil der tritt ja in Erscheinung mit neurologischen Symptomen, das war ja in der Strafvollzugsanstalt, in der Frauenstrafvollzugsanstalt Schwarzau, und das ist ja relativ rasch zu Ende gegangen. Meine Hypothese war vielmehr, dass Blauensteiner für sich keine Chance mehr gesehen hat, entlassen zu werden. und dass diese Endgültigkeit gewissermaßen, da hat sie keine Publicity mehr gehabt in der Schwarzau. Dann, der zweite Prozess war zu Ende, es war klar, zweites Mal lebenslänglich, die kommt nicht mehr hinaus, die stirbt dort. Das war für sie auch klar. So dass ich sagen, oder vielleicht vermuten, mehr kann man ja gar nicht in diesem Bereich sagen, könnte, vielleicht war mit dabei auch ein Hauch psychosomatischer Tod, einer Auswegslosigkeit, eines Lebens, was jetzt hinter Schloss und Riegel zu Ende gehen wird. Und das war unerträglich.
Woher rührt unsere Faszination für Giftmörderinnen?
Naja, sie werden in der, ja so dargestellt, als ob sie engelsgleiche Frauen wären. Alle wirken immer unschuldig, verführerisch, schön. Und die Faszination ist, dass man ihnen die Taten nicht zutraut. Weil es ist so ein allgemeiner Glaube, dass Menschen, die schwere Straftaten, Verbrechen begehen, dass man das denen ansieht. Die Menschen haben das Gefühl und auch durchaus gebildete Menschen, dass das irgendwie fast so wie ein unsichtbares Kreuzerl auf der Stirne ist, dass man oder ein rotes Lamperl, was irgendwie aufleuchtet, dass das ein Mörder ist. So schaut ein Mörder aus. Man hat natürlich in der Geschichte der Kriminologie immer wieder versucht, wirklich psychopathische Züge, schwerkriminelle Züge genetisch festzumachen, an Verhaltensweisen festzumachen, am Aussehen festzumachen, hat Schädel vermessen, hat Körper vermessen, Gehirne vermessen und ich weiß nicht was alles. Und letztlich wieder aufgeflammt ist das Ganze, also mit der Neurobiologie. Man hat auch gemeint, vielleicht, man weiß ja inzwischen oder nimmt es an, dass alles, was jemand macht, ja schon Millisekunden vorher bestimmt im Hirn ist. Und dann haben manche gesagt, wenn die blauen Steine schon Millisekunden vorher durch den Hirntumor getötet hat, dann hat es ja nur mehr ausgeführt, das ist natürlich ein kurzschlüssiger Gedanke, sowas.
Beziehungsweise aber so würde halt dann jeder Mensch funktionieren.
So also ist es, so würde jeder funktionieren und letztlich weiß man es bis heute nicht. Es gibt Menschen, die meinen, die Situation macht Menschen zu Mörder. Es könnte jeder in einer gewissen Situation zur Täterin und Täter werden. Und es ist ein bisschen ein allgemeiner Zug von Menschen, sich selbst immer zu fürchten, Opfer zu werden. Ich habe kaum, glaube zwei Männer habe ich bisher getroffen, die Angst gehabt haben, eine Tat zu begehen. Der Rest hätte es nie für sich für möglich gehalten, einen Mord zu begehen. Also das ist erstaunlich und auch wenn ich oft von Journalisten gefragt werde, hat man dem das nicht angesehen? Nein, wie sollte man es ansehen? Man kann nur sagen, manche Menschen haben einfach wirken unsympathisch im Sinne von, dass sie sich selbst so verhalten, unempathisch sind, dass sie so roh wirken und so undifferenziert, sich selbst nicht spüren, den anderen nicht spüren und reagieren. Das ist die gefährlichste Kombination, würde ich sagen. Alle anderen sind es so, ich glaube nicht, dass Sie und ich so grundlegend uns ausnehmen könnten. Wir kennen unsere Auslöser nicht und wir kennen nicht, in welche Situationen Menschen manchmal kommen, wo sie zu Handlungen fähig werden, die sie vorher nie für möglich gehalten hätten.
Die beiden Personen, die mit Ihnen gesprochen haben und Angst hatten, Täter zu werden, war das dann in Ihrer therapeutischen Tätigkeit oder in der Forensik?
Nein, das war im Gefängnis.
Im Gefängnis.
Ja? Also das waren Beziehungstäter und die haben vorher schon so Auseinandersetzungen ständig mit ihren Partnerinnen gehabt. Wir sind ja das Land mit der größten Zahl an Femiziden leider. Ja? Und da hat der eine mir gesagt, ich habe mich so zusammennehmen müssen, weil ich hätte sie da schlagen können und ich habe eigentlich die Angst gehabt, dass ich einmal zu fest zuschlage, was passiert ist dann. Und ein zweiter hat mir vermittelt, dass er als Kind einmal halb tot geprügelt worden ist und die Angst gehabt hat, dass wenn er später mal in eine Situation kommt, wo er wieder diese Ohnmacht fühlt, wir kennen das ja, früher Opfer, später Täter, dass er dann vielleicht, um dieser Opferrolle zu entkommen, in eine sehr heftige und gewalttätige Auseinandersetzung gerät, was passiert ist.
Also auch eine sehr realistische Frage,
ja, aber die wenigsten
Menschen sich selbst stellen.
Genau, die meisten Menschen schildern das anders. Und auch die Beziehung zu ihren Opfern, übrigens auch bei der Blauensteiner. Manche Männer, die ihre Frauen töten, sagen im Nachhinein, meistens, ich höre es ja vorher nicht, aber vielleicht stimmt es erst auch im Nachhinein, sie war meine größte Liebe. Die Blauensteiner hat vermittelt, ich habe das Sorgenmutterl eines der Opfer geliebt. Den Blauensteiner habe ich lieben gelernt. Der war ein bisschen grobschlächtig und hat immer gegen meine Spielsucht gewettert. Den hat es einfach beseitigt sozusagen. Und den Fritz Döcker, den habe ich geliebt, weil es war der erste Mann in meinem Leben, der gut zu mir war. Er hat mir Halt gegeben, er hat ein Rückgrat gehabt. Er hat nichts über mich kommen lassen. Also das hat auch sie gemacht, was viele machen. Ja?
Eine Verklärung oder vielleicht ja wirklich was dran?
Beides wahrscheinlich. Eine Verklärung, eine Verführung des Gegenübers zu einem anderen Denkmuster. Aber vielleicht auch, man muss ja auch denken, dass Menschen nach Tötungshandlungen damit überleben müssen, seelisch. Und da ist es schon so, dass man sich eine eigene Wahrheit zurechtrichtet, an die man irgendwann dann glaubt.
Wir nähern uns dem Ende unseres Gesprächs, aber eine Frage habe ich noch, weil wir auch gerade hier sitzen, so in den therapeutischen Räumen. Wie sehr befruchten sich die beiden Arbeitsbereiche? Kann man da was von den Verbrechern für die Arbeit mit Nichtdelinquenten lernen? Also einer Frau, die Boulevard und medial als eine Spinne bezeichnet wird, nämlich die schwarze Witwe. Was kann man davon für die Arbeit mit nicht kriminellen Personen lernen?
Also ich kann sagen, ich wäre ja oft bemitleidet für meinen Beruf, weil die meisten sagen, also ich möchte das nicht machen. Ständig entweder mit Geisteskranken oder in den Unfallspitälern bin ich ja tätig mit Selbstmördern oder mit Kranken, die Unfälle haben und dann im Gefängnis mit Verbrechern, mit Gewalttätern sich auseinanderzusetzen. Ich kann sagen, also ich bin allen Menschen, denen ich begegnet bin, ob freiwillig vorgesetzt, unfreiwillig vorgesetzt oder ob ich ihnen so begegnet bin, habe ich unglaublich viel für mich gelernt. Ich habe gelernt, wozu Menschen fähig sind, wie leicht etwas ausgelöst werden kann, wie Beziehungen entgleisen, wie flüchtig Momente sind, wie rasch das Leben eine Kurve macht und man ist völlig herausgehaut. Und das nehme ich wieder mit, natürlich für meine Patienten. Also ich glaube, der Transformatorsteller bin ich selber, weil ich lasse mich immer ganz hinein in einen Auftrag und versuche, das Beste daraus zu machen. Aber immer natürlich nicht in gewissermaßen jemanden jetzt zu schützen, das ist nicht meine Aufgabe, sondern ich fühle mich verpflichtet, mit meinem langjährigen Wissen, gibt nicht so viele, das Beste aus diesem Gerichtsauftrag für das Gericht zu machen, um den anderen eine Entscheidung damit zu erleichtern.
Frau Dr. Rosmanit, ganz herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit für mich genommen haben und für unsere Hörer und Hörerinnen.
Gerne.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.